Nautilus. What a late pass save.
He got blasted with a straight right.
Das knallstreichste Dach von der Hütte.
Ich weiß ja nicht. Konstantin, sollten wir beide mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht die Musik für die neue Saison doch ändern? Es wäre eine Sache, die wir vielleicht mal irgendwo klären könnten und sollten und müssten. Denn das ist schon ganz schön rockig. Und ja, das ist Eishockey, ja, das ist NHL, aber du bist doch ein Hip-Hop-Dude, oder nicht? Eigentlich müssen wir doch hier irgendwie harte Beste und vielleicht ist Eishockey hier auch in diesem Format zum Hip-Hop-Thema machen, oder?
Ich wollte gerade sagen, was hast du so gedacht? Snoop Dogg im Detroit Red Wings Jersey? Oder?
Ja, es hat sie alle gegeben. Ice Cube im LA Kings oder so.
Ja.
Können auch versuchen so.
Oder was LA Kings? So. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Also, aber es gab so zwei, drei zumindest auch prominent platzierte Eishockey-Jerseys in recht bekannten Hip-Hop-Videos über die Jahre.
Hey, ich sagte, ja, früher 90er voll und auch immer wieder voll. So. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch mittlerweile über die Zeit, ich glaube, es sind vielleicht 4 oder 5 Hockey-Trikots im Schrank. Es gibt so das kleine Momentum, das ist für mich noch so, ich weiß nicht genau, wann ich sie anziehen soll. So, und in welchem Fit und so, weil die ja schon ganz schön mächtig und ganz schön bunt sind und so. Aber
die Arme gehen auch ganz schön weit, ne? Das ist das
ja,
Problem, was
genau.
Ich habe. Wenn ich die anziehe, sehe ich immer aus, als wäre ich irgendwie 3 Jahre alt.
Ja, das gehört auch alles dazu. Ist aber vielleicht auch Teil des Lifestyles und des Styles und vor allen Dingen dann vielleicht auch der DNA. Wir beide müssen ja eh noch ein Fotoshooting machen, spätestens dann musst du ein Hockey-Trikot anziehen, ne? Denn Leute.
Ich habe signierte Hockey-Trikots, wenn auch nicht unbedingt aus der NHL, aber ich habe sogar vom tschechischen Meister ein signiertes Hockey-Trikot.
Die bringen dir hier alle gar nichts. Das nämlich ist What the Puck. Das ist unser Podcast über die NHL und. Mein Name ist Nico Backspin und an meiner Seite Konstantin Eckner, die Legende, der Experte, der euch diese Woche durch meine Fragen wieder helfen wird, ein kleines bisschen NHL zu verstehen. Denn wir sind auf der Zielgeraden, Konstantin. Wo stehen wir? Was haben wir verpasst? Was müssen wir wissen? Wo sind wir gerade?
Wir müssen wissen, dass die Hauptrunde fast vorbei ist. Hauptrunde heißt also, die Playoffs starten bald. 82 Spiele jedes Team. Es gibt ein paar, die haben schon 82 Spiele absolviert. Florida Panthers, Boston Bruins, die sind übrigens letzter geworden im Osten. Colorado, St. Louis, Utah, Seattle und Chicago. Die haben schon alle 82 Spiele hinter sich. Also Hauptrunde für die vorbei. Für manche ist damit auch die Saison schon vorbei. Dürfen wir nicht ganz vergessen. Alle anderen noch 1 bis 2 Spiele vor der Brust in den kommenden Tagen. Also wir nehmen jetzt auf am Mittwoch, Donnerstag. Dann ist die Saison rum. Und entsprechend, ja, befinden sich natürlich viele auf der Zielgeraden auf der einen Seite oder manche planen jetzt schon so ein Stück weit für die Playoffs. Rund um die Playoffs gibt es eigentlich nur noch eine Entscheidung und es wird eine Wildcard noch ausgespielt in der Eastern Conference und da geht es dann zur Sache zwischen Montreal und den Columbus Blue Jackets. Also die beiden spielen diese letzte Wildcard unter sich aus. Montreal dann zu Hause gegen Carolina, gegen die Hurricanes und wenig später dann Columbus, am Tag danach zu Hause gegen die New York Islanders. Montreal hat die bessere Ausgangsposition, aber es ist noch nicht ganz entschieden. Ansonsten stehen alle Playoff-Teilnehmer mittlerweile fest. Fast alle Punkte sind vergeben.
Ja, mein ehrlicherweise dann auch Eishockey-NHL-Herz schlägt ein bisschen natürlich auf. Ich bin Toronto-Fan und darf eigentlich nicht, aber dann auch, ich bin da ja so ein bisschen offener dann doch, weil ich einfach viel Liebe dafür das ganze Konstrukt habe. Montreal hat einen geiler Ort, ne? Habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal Spiele gesehen. Das da in den Playoffs, das wäre schon ziemlich geil. So, und ich glaube, es würde, glaube ich, auch der Liga gut tun, wenn die Transitionsvereine eine gute Rolle spielen. Gibt es eigentlich sowas wie eine Meisterschaft? Also Stanley Cup gibt es ja, ne? Regular Season, so. Ich weiß, gibt es das im Eishockey?
Genau, es gibt natürlich auf der einen Seite den Stanley Cup, um den geht es schlussendlich am meisten, aber es gibt auch für die Hauptrunde eine Trophy, nämlich die President's Trophy. Es gibt natürlich die klassischen Divisionssieger, die stehen ja auch mittlerweile fest, Nico, also dahingehend, Toronto Maple Leafs haben die Atlantic Division gewonnen, Capitals die Metropolitan, Winnipeg Jets die Central Division und die Vegas Golden Knights haben die Pacific Division gewonnen und dann gibt es die President's Trophy immer für das Team, das die meisten Punkte in der Hauptrunde erreicht hat. Die Winnipeg Jets stehen da, obwohl noch ein Spiel zu absolvieren ist, schon drüber, stehen die bereits als President's Trophy fest. Erste Mal, dass Winnipeg überhaupt diese Trophäe gewinnt als punktbestes Team der Regular Season, der Hauptrunde, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Die Trophäe gibt es seit 1986, wird jährlich verliehen. Rekordhalter sind die Detroit Red Wings, die haben schon 6 Mal die Trophäe erreichen können. ist jetzt finanziell nicht ganz so lukrativ, sind 350.000 US-Dollar, die da vergeben werden, die dann zwischen Club und Spielern aufgeteilt werden, also ist jetzt nicht ganz so horrend, wobei selbst der Stanley Cup selber knapp unter 4 Millionen US-Dollar werden da in Prämien ausgeschüttet an den Sieger. Es geht dann, glaube ich, ein bisschen um was anderes, wenn man den Stanley Cup gewinnt, mehr um den PR-Effekt und das Renommee allgemein. Jetzt glaubt man ja wahrscheinlich, dass der Hauptrundensieger oder der Regular-Season-Sieger normalerweise auch der Favorit sein sollte auf den Stanley Cup. Aber bislang nur 8 Gewinner dieser President's Trophy haben am Ende auch den Stanley Cup erobern können. Heißt also, keine automatische Garantie, dass man dann direkt der Favorit auf dem Stanley Cup wäre. Aber natürlich, Winnipeg wird sich trotzdem drüber freuen. Übrigens, Winnipeg die meisten Punkte. Die sind im dreistelligen Bereich, 114 oder so. Wir müssen mal schauen, wie sie die Saison abschließen. Das schwächste Team in dieser Saison, das steht auch schon fest, die San Jose Sharks. Die haben bislang aus 81 Spielen 52 Punkte geholt. Das ist schon ein bisschen jämmerlich.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja schon Arbeitsverweigerung. Aber lustig, weil du es selber schon angesprochen hast. Ich gucke ja seit Jahren immer so ein bisschen auch auf die Tabellen, gucke wenig Spiele selber, immer Zusammenfassung. Dieser Fluch vom Regular Season Meister, der einfach dann in der ersten Runde rausfliegt oder nicht weiterkommt, ist, habe ich das Gefühl, in der NBA ist das ja auch immer noch eine Situation auch so und vielleicht auch eine größere Sensation, weil ich im Eishockey fast das Gefühl habe, das ist dann doch noch alles viel, viel enger beieinander. 7 Spiele auf dem Eis kriegst du nochmal anders geregelt. So. Also das ist also war in der Vergangenheit immer so. Und dann Winnipeg Jets, schöne Geschichte. Ich kenne ihn ja von früher, da war ja auch Franchise-Wechsel und so, sind ja wieder da. Früher auch so als so eine Truppe, die immer da war, aber nicht erfolgreich war. Ist schon schön. Ist auch Tradition, die da jetzt diese Trophäe hochrecken kann. Ne? Also
am Wenn Ende so Kanada geht, eigentlich fast immer. Dass da eine gewisse Tradition im Spiel ist, weil in Kanada, es gibt ja so ein paar lustige Instagram-Videos, muss man mal reinschauen, gibt es so ein paar Creator, die da so Sachen darstellen, quasi der Kanadier, wenn der geboren wird, kommt der aus so einem Loch in einem zugefrorenen Teich raus, hat direkt schon Schlittschuhe dran und fängt dann an, Eishockey zu spielen. Das ist ungefähr so das kanadische Leben.
Ja. Okay, die Trophy ist vergeben. Wir sind hier der Update-Podcast für euch da draußen. Deswegen wollen wir natürlich auf The Germans gucken. Konstantin, what about the Germans in the NHL?
Also schauen wir erstmal auf die Playoffs vielleicht. Welche Deutschen sind dabei? Leon Dreiseitel mit Edmonton, klar. Tim Stützle mit Ottawa, hatten wir auch schon mal in einer der vorangegangenen Folgen erwähnt. Und Nico Sturm mit den Florida Panthers auch mit dabei. Heißt aber auch, von den 7 Deutschen aktuell in der NHL sind 4 ausgeschieden. Moritz Seider, JJ Peterka, Lukas Reichel und Philipp Grubauer, der Goalie. Ist dann ganz interessant natürlich wiederum mit Blick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft, die am 9. Mai startet, weil die Deutschen, die jetzt schon raus sind, sind dann natürlich eine Option für eben jene Eishockey-Weltmeisterschaft, weil die dann nicht mehr in den Playoffs dabei sind und auch zum Einsatz kommen werden. Also so ein Grubauer ist eigentlich sicher, dass der dann auch einer der 2 Starting-Goalies sein wird für die deutsche Mannschaft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft demnächst. Das ist also nicht ganz zu unterschätzen. Ansonsten noch auf Leon Dreiseitel angesprochen. 52 Tore ist aktuell sein Wert und damit ist er auch unangefochten bester Torjäger der NHL, denn er hat 7 Tore mehr als der Zweitplatzierte, Nylander. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer von Dreiseitel momentan, 52 Tore. Natürlich, jetzt kommen die Playoffs noch, aber er schaut schon mal so aus wie der beste Torjäger in dieser Saison. Und dann gibt es noch ein Update. Wir hatten jetzt zuletzt über Josh Semansky gesprochen, der von den Straubing Tigers aus der DEL in die Organisation der Edmonton Oilers wechselt. Ich sage da immer Organisation, weil es kann sehr gut sein, dass die Leute, die aus Deutschland erstmal rüber wechseln, bei einem Farmteam zum Beispiel in der American Hockey League, also in der quasi zweiten Liga geparkt werden und da erstmal sich entwickeln sollen, weil natürlich vorher DEL gespielt ist, schon ein bisschen anderer Sport zuweilen. Es gibt einen weiteren Deutschen, der jetzt unterschrieben hat, und zwar Arno Tiefensee. Der ist jetzt unter Vertrag genommen worden von den Dallas Stars. Zuletzt Goalie der Adler Mannheim, stand im Halbfinale der deutschen Eishockey-Liga und wechselt jetzt zu den Dallas Stars. Aber auch da, ich weiß noch nicht, wie es läuft, die Iowa Stars, das ist eines der Farmteams der Dallas Stars. Die Iowa Stars spielen momentan in der American Hockey League, wo auch zum Beispiel Maximilian Suber momentan unterwegs ist, auch ein Deutscher. Es könnte sehr gut sein, dass Tiefensee erstmal bei den Iowa Stars in der American Hockey League beginnt. Aber ein weiterer Deutscher, der zumindest nach Nordamerika kommt. Und man weiß ja nie, wie es läuft. Goalie, mal einer verletzt, plötzlich bist du auf der Bank und wer weiß, wie es dann läuft. Also es geht schneller, als man denkt.
Ja, ey, das wird noch eine schöne Reise hier, die wir, glaube ich, zusammen haben. Wir müssen mal zusehen. Irgendwann müssen wir vielleicht auch mal näher ranrücken und vielleicht mal auch mal hier so sie in Talks bringen oder so, mal Gesichter dazu zeigen. War mit Leon Dreisattel rundum, kleiner Ausflug, und ich weiß, wir wollen eigentlich nicht andere Sportarten, aber der ist auch Team-Captain in der, ich glaube, Icon League gewesen, haben wir darüber ein kleines bisschen Kontakt aufgenommen, ein bisschen geschrieben. Hm. Aber man merkt, wie weit weg das alles ist so, und wie selten und wie wenig die hier stattfinden. Konstantin, dein Herz wird aufgehen, wenn wir da vielleicht dem einen oder anderen noch mehr Spotlight hier geben.
Aber ich glaube, der Sommer ist dann auch vielleicht ein ganz guter Landing-Spot, weil da haben die Jungs auch mal ein bisschen Zeit, ansonsten spielen die alle 2 Tage. Und ich glaube, den Tag dazwischen trainieren die oder sitzen im Eisbad, um ihre Bänder und Knochen zu schonen.
Ja, finde ich stark. Da gehen wir mal ein bisschen an. Vielleicht können wir euch ja ein bisschen Off-Season-Content liefern. Auf dem Weg zum Superstar sind sie alle. In die engere Auswahl für deine kleine Mini-Rubrik werden sie wahrscheinlich nicht kommen. Ne? Wen kriegen wir denn diese Woche? Und Leute, Redaktionsmeeting ausgefallen. Ich habe selber keine Ahnung, wer jetzt kommt. Ich bin überrascht.
Das Redaktionsmeeting wurde einfach ersatzlos gestrichen. Deshalb gibt es heute einen quasi Superstar in the Making. Ich habe mir einfach mal den Jüngsten mit rausgesucht, der auf den das zutreffen könnte. Und zwar ist es Connor Bedard, 19 Jahre alt, gilt eigentlich seit langem als Generational Talent, als der kommende Superstar der NHL. Schon lange vor seinem Debüt 2023 galt das für Connor Bedard. Ist ja erst 19, also wirklich in jungen Jahren dann in die NHL gekommen. Es gibt immer mal so Hype um so einen jungen Spieler, das war auf europäischer Seite, kann man sich auch mal merken, Juraj Slavkovský, Slowake, der mittlerweile Montreal spielt, um den wurde auch so ein Hype gemacht. Bedard war schon als Teenager oder schon als junger Teenager eben medial, hat er viel Aufmerksamkeit erzeugt. Ihm wurde auch sogar gestattet, dass er schon ein Jahr eigentlich unterhalb des Altersminimums in der Western Hockey League in Kanada, also quasi einer der 3 kanadischen Ligen, spielen darf. Obwohl er eigentlich noch zu jung war, durfte er schon dort mitspielen, bei auch natürlich erwachseneren oder zumindest schon gestandeneren Spielern. Er blieb dort für 3 Jahre. Man muss immer dazu sagen, vielleicht als kleine Randnotiz, also gestandener Spieler, aber zumindest schon im Reifeprozess befindliche Spieler. Colleges, Universities spielen hier und da eine Rolle. Also quasi Universities haben zumweilen Teams, die dann auch an verschiedenen Competitions teilnehmen, so im Jugendbereich. Aber an sich spielen die nicht ganz so die Rolle. Also es gibt viele, die eigentlich so über ein gutes zum Beispiel Western Hockey League Team oder ein anderes Team in der kanadischen Liga dann nach oben kommen, wenn sie beispielsweise eben aus Kanada stammen. Es ist eben ein bisschen anders als vielleicht im Football zum Beispiel, also ja ganz klar, ne? Irgendwie du High School, College, NFL, anders geht's gar nicht, de facto. Ist in der NHL ein bisschen anders, auch weil die Ligen unterhalb der NHL und auch im Jugendbereich ein bisschen sehr aufgesplittet sind in USA und vor allem auch in Kanada. Also Bedard galt als Riesentalent, Angreifer, jeder wollte den haben. Die Chicago Blackhawks 2023 haben die dann am Ende an Position 1 draften können. Im Übrigen in jener Saison 22/23 gab es immer so die Gerüchte, dass manche Teams mit Absicht verlieren würden, um dann an Position 1 draften zu können, damit sie ja Connor Bedard bekommen. Also es ist dann Tanking in radikaler Form gewesen. Gab zu einem Zeitpunkt auch immer Berichte, wird es Bedard, wird es vielleicht ein Matvei Michkov, der aus Russland stammt, der aber bis heute in Russland noch aktiv spielt. Hängt einfach damit zusammen, dass natürlich 2022/23 die politische Lage ein bisschen komplexer wurde insgesamt. Und deshalb hat er...
Schön formuliert.
Ja, also er spielt mittlerweile in Sochi. Er hat vorher in St. Petersburg gespielt. Also er könnte eigentlich easy in der NHL spielen, aber wir wissen ein bisschen natürlich um die problematische Situation, sagen wir es einfach mal so. Du weißt Bescheid und jeder andere weiß auch Bescheid, was ich meine. Das macht es nicht unbedingt einfacher im Welteishockey. In jedem Fall, Bedard war dann einfach Nummer 1. Blackhawks haben ihn genommen, war dann direkt beim ersten All-Star-Game als jüngster Spieler jemals mit dabei und gilt eben als die Zukunft des Eishockeys. Man hat immer den Michkov mit reingenommen, weil man gehofft hat, dass vielleicht jetzt, wir hatten zuletzt über Ovechkin gesprochen, den besten russischen Spieler der letzten 20 Jahre, und Sidney Crosby war ja immer sein großer Rivale, ne? Crosby gegen Ovechkin. Man hat immer gehofft, dass vielleicht dann Bedard gegen Michkov, das wird dann so die neue Rivalität in 10 Jahren oder so, ne? Ein Russe, Kanadier, Nordamerika gegen Russland. Hat ja so ein bisschen was den PR-Effekt betrifft, aber mal sehen, wie es da bei Michkov weitergeht. Bedard ist jetzt in der NHL, 2. Jahr, erzielt viele Tore. Der einzige kleine Nachteil ist, er ist keine 1,80 groß, also ein relativ schmächtiger Spieler. Wird er auch natürlich immer schmächtig bleiben auf eine gewisse Art, weil wachsen tut er jetzt nicht mehr mit 19. Aber hat auch noch nicht so viele Kilo
auf der Waage. In die Breite vielleicht, ne?
Ja, aber er bleibt ungefähr so groß, wie er jetzt aktuell ist. Er wird nicht 1,90 sein am Ende.
Ist fair.
Und ist ihm auch sehr schmal gebaut, aktuell, natürlich, er wächst rein, hat dadurch so ein bisschen den Nachteil, also er muss harten, großen Verteidigern aus dem Weg gehen, weil die wollen natürlich sich dann auch so einen Namen machen, indem sie mal Bedard komplett in die Bande checken und dann in allen Highlight-Reels auftauchen, wie sie vielleicht ihn aus dem Spiel checken oder so. Also er ist dann so ein bisschen natürlich eine Zielscheibe für Verteidiger, die sagen, oh, das ist der Jungsche, der da so gehypt wird und der wird die großen Millionen verdienen und der hat die Werbeverträge. let me show this one hier. Weißt, und dann versuchen die den natürlich so ein bisschen auszuhebeln. Das spielt aktuell noch eine Rolle, aber 19. Also ich sage mal, Zenit erreicht er vielleicht in 12 Jahren oder so.
Entsprechend, ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Da ist noch auch eine Menge für die Statistik noch drin, ne?
Und man darf es eben nicht überwerten. Da hat er auch mal am Anfang nicht direkt getroffen oder hat mal ein paar Spiele durchgehangen, da war mal verletzt gewesen, alle schon so die Unkenrufe, überhyped und so. Ja, der ist 19, weißt du? Also auch übrigens Top-Eishockey-Spieler haben in dem Alter noch nicht in der NHL zuweilen gespielt, die heute komplett etabliert sind oder haben noch zu Hause irgendwo in Schweden gespielt für die U20 von ihrem Heimatclub. Also Gemach. Ich meine, manche haben gemeint, vielleicht hätte Bedard noch ein bisschen länger mehr im Junioren-Eishockey bleiben sollen, vielleicht der Sprung zu früh. Aber am Ende kriegt er jetzt Wettkampfhärte und er ist nicht so groß, aber er ist mega schnell und sehr, sehr agil und einfach ein super, super Skater. Also auch Skating-Technik ist ja da was sehr, sehr Entscheidendes. Und er wird auch noch ein paar Kilo zulegen und ein bisschen Wettkampfhärte entwickeln und am Ende ist er, glaube ich, so einer, der dann trotzdem nicht aufzuhalten ist. Ob er dann am Ende Sidney Crosby, Ovechkin-Sphären erreicht, mal abwarten, aber ich finde es einfach interessant, weil natürlich solche Jungs wie er, die jung sind, die auch eine Jugendlichkeit ausstrahlen, die sind ja auch wichtig für die Liga, weil auch wenn er jetzt nicht irgendwie ein Charisma-Monster ist, aber natürlich will man trotzdem solche, weil die connecten natürlich auch mit einem ganz anderen Publikum, mit einer ganz anderen Audience, die dann sagen, ey, ich bin hier Bedard-Fan, weißt du, so 14-jährige Mädels oder 16-jährige Mädels, die kaufen sich wahrscheinlich eher ein Bedard-Trikot, als jetzt eins von einem 38-Jährigen, dem ein paar Zähne fehlen.
Spannende Persönlichkeit auf jeden Fall. Ich bin da auch, also natürlich auch auf immer dein Urteil gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird. Potenzial da. Und ich glaube, das Schöne an dieser Liga, wie du es ja schon beschrieben hast, Zenit erst in 10 Jahren, so, da ist so viel Möglichkeit, auch in jungen Jahren schon seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Vielleicht sogar noch fast mehr als in anderen Ligen oder in anderen Sportarten.
So. Weil du auch nicht dieses College-System hast, ne? Also, wenn wir jetzt auf die NFL nochmal kurz blicken, viele Spieler kommen erst mit 23 oder so in die Liga, weil sie eben 4 Jahre College hinter sich haben.
Und trotzdem hast du das Gefühl, denen fehlt trotzdem erst noch eine halbe Schippe, um dann überhaupt dabei zu sein und erstmal schütteln, wenn dich so eine vernünftige D-Liner umhaut oder so.
Ja, auch, natürlich. Und Eishockeyspieler reifen da ein bisschen schneller und die kriegen die Wettkampfhärte dadurch, dass sie dann eben einfach aufs Eis geschickt werden. Natürlich der Vorteil wiederum, weil im Eishockey rein durchgewechselt werden, du bist nur immer 90 Sekunden maximal auf dem Eis, eher weniger eigentlich, 45, 50 Sekunden auf dem Eis, wieder runter, wieder drauf. Durch das Durchwechseln ist der einzelne Spieler manchmal nicht ganz so im Fokus, gerade wenn er nicht unbedingt in erster Reihe spielt und Captain oder wichtigster Scorer ist. Das ermöglicht auch jungen Spielern so ein bisschen ranzureifen und nicht direkt die größte Last zu schultern, ist eben was anderes. Weißt du, wenn du Center in der dritten Reihe bist oder zweiten Reihe bist, ist es was anderes, als wenn du ein Quarterback bist, der dann eben liefern muss, weil ansonsten geht das Team zugrunde.
Ja, definitiv. Stichwort Team. Du willst ja auch ein Team vorstellen, ne? Welches nehmen wir?
Wir hatten gerade über Arno Tiefensee gesprochen, der bei den Dallas Stars unterschrieben hat. Also können wir mal kurz über diese Organisation sprechen. Denn wenn ich immer so über Stanley Cup spreche allgemein oder Playoffs in der NHL, die ja noch später sind als die Playoffs in Deutschland in der DEL, dann nehme ich als Beispiel mal gerne die Dallas Stars, weil natürlich jeder, der Dallas im Mai und Juni kennt, weiß, schon verdammt heiß da, ne?
Also, das ist crazy, ne? Ich habe das in Florida. Ich habe in Florida mal ein Late-Season-Spiel, auch im April, erlebt, 30 Grad draußen, ich bin in kurzer Hose rein und habe mir den Arsch abgefroren.
Ist ein bisschen komisch,
in
ne?
In der Halle. Ja. Ja, das ist wirklich komisch.
Weil in Dallas an einem normalen Junitag, da ist einfach kein Schatten, keine Wolke, kein gar nichts. Es ist einfach brütend heiß. Jeder läuft in Flipflops und kurzen Hosen, weil es gar nicht anders geht. Ne? Das ist nicht unbedingt immer eine Modeentscheidung. In manchen Teilen zumindest der USA, weil man ja kennt ja den klassischen Florida-Look oder auch den klassischen Texas-Look. Der Texas-Look ist manchmal noch so Jeans und Flipflops, aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vielleicht für einen Europäer, aber wenn man einmal dort war, weiß man, warum teilweise auch Leute rumrennen und ein Handtuch in der Hosentasche haben, weil es ist fast nicht anders möglich. Entsprechend Dallas Stars ja doch ein bisschen schräg dahingehend, dass es einfach nicht unbedingt ein klassischer Eishockey-Ort ist und das zeigt auch die Historie. Also eigentlich diese Organisation der Dallas Stars wurde 1967 gegründet, aber damals als Minnesota North Stars. Es gab damals diese NHL-Expansion.
Stimmt, ja, da, ganz genau. Da erinnere ich mich ja auch noch dran. Krass.
Man wollte nämlich die NHL erweitern und wenn man auch auf die Landkarte schaut in jener Zeit, dann waren das vor allem Nordteams und zwei in Kalifornien, Los Angeles und so weiter. Aber es waren vor allem Nordteams, also alles so nördlich von Louisville oder so. Also irgendwie so da weiter oben einfach angesiedelt. Natürlich, macht ja auch irgendwie Sinn. Du willst Teams.
Ja, ein bisschen der Schlechtwetter, der Winteräquator. Irgendwo muss ja anfangen.
Genau, dort, wo auch eher sich das Wetter auch anfühlt wie Eishockey. Mir hat mal ein Sportdirektor von einem deutschen Eishockey-Team, also von DEL-Team, gesagt, da war irgendwie ein September-Spiel oder so. Und da hat er gemeint zu mir: Naja, eigentlich ist die Eishockey-Saison, weil es ist nun mal Wintersport, eigentlich beginnt die erst richtig, wenn es draußen dunkel ist und drin der Halle wird gespielt. Also, sprich, erst, weißt du, wenn es sich ein bisschen mehr wie Winter oder zumindest wie schlechte Jahreszeit anfühlt, dann ist Eishockey wirklich Eishockey. Weil ansonsten ist es eben ein bisschen weird, wenn du im September dann in der Halle stehst, in Deutschland zum Beispiel, und alle haben irgendwie einen Pullover an, aber draußen sind noch 18 Grad oder so. Das ist ein bisschen weird. Anyway, Minnesota North Stars wurden gegründet, waren Teil dieser NHL-Expansion damals 67. Dann gab es eine Fusion mit den Cleveland Barons, 78 aus finanziellen Gründen, und irgendwann wollte man aus Minnesota bzw. aus Minneapolis umziehen, weil man konnte sich auf eine neue Arena einigen und da gab es noch Skandale und dies und das. Ne? Man hat gesagt, okay, das Team wird jetzt verfrachtet woanders hin. Da hat man sich dann für Dallas entschieden, hat 1993 dann die Dallas Stars de facto gegründet oder neu gegründet, hat erst in der Reunion Arena gespielt, für alle Wrestling-Fans zum Beispiel, müsste das ein Begriff sein. Mittlerweile teilt man sich aber das American Airlines Center mit den Dallas Mavericks. Ist auch ganz witzig, dass das nicht so selten ist, dass Basketball- und Eishockey-Teams eine Halle zusammen haben. Das ist ja dann mal der logistische Aufwand zwischen den Spielen. Die Hochzeit der Dallas Stars war Ende der 90er, hat man zweimal die President's Trophy gewonnen und 1999 den Stanley Cup. Zuletzt stand man nochmal im Finale, 2020 stand man im Stanley Cup Finale und damals ja auch so witzig.
Ich erinnere mich dran sogar.
Dallas Stars gegen Tampa Bay Lightning, also Texas gegen Florida.
Genau deswegen. Ja, genau. Weil das hat mich genervt. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen, genau wie ich Fußballpurist bin oder im Basketball auch bestimmte Faszination für Teams habe, im Eishockey, für mich muss das irgendwie, ich glaube, es ist auch der Kanada-Punkt, für mich muss das irgendwie kalt sein, es muss sich kalt anfühlen, wo die Teams spielen. So, und ich will da eigentlich auch kein LA haben und so New York geht gerade eben noch so, aber eigentlich stelle ich mir so Vancouver gegen Montreal, Toronto, auch New York von mir aus, Philly, wo ich weiß, dass es kalt ist. Ich habe auch in Minnesota schon gestanden und ich weiß nicht, ob du mal da warst, aber die Stadt hat ja auch so ein krasses System unter der Erde, weil es halt der Windchill da halt so hart ist im Winter, ne? Und deswegen, da muss es hin, da muss Eishockey sein, ich kann mich noch erinnern, dass das Spiel hat mich, also die Paarung, die hat mich so fast genervt.
Ist ein bisschen komisch, weil es sind natürlich auch zwei Bundesstaaten, die eigentlich für andere Dinge stehen. Gerade Texas ist eigentlich Football durch und durch. Florida, Basketball und irgendwie, ich meine, wenn du an Florida denkst, gut, Tampa Bay ist noch was anderes als Miami, aber dann denke ich nicht unbedingt direkt an Eishockey. Da denke ich an viele andere Dinge. Ich denke mir an Lowrider und Hispanic Music oder Rap Music und irgendwie, ich weiß nicht, so Kai Pirinha auf einer Veranda. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke nicht unbedingt an Eishockey. Ich meine, es ist ja nichts gegen die Teams, die Florida Panthers, die haben jetzt auch einen Stanley Cup gewonnen. Das ist alles gut, aber ja, es ist nicht unbedingt die klassische Eishockey-Region. Und wenn man in Edmonton ist oder in Montreal, dann ist das Feeling nochmal ein anderes, weil da läuft dann auch echt jeder Zweite auf der Straße, zumindest am Wochenende oder so, läuft dann vielleicht auch in einem Jersey rum und hat zumindest einen Hoodie an mit irgendwas, irgendein Logo vorne.
Das kann ich dir aus Montreal erzählen. Ne? Die Stadt ist schon crazy. So, als es dann Game Time war und sowas alles, da füllt sich die komplette Stadt mit diesem Trikot. Ne? Das ist schon mal eine andere Verbindung. Aber ja, nicht am Ende unser Thema. Aber ein paar von den genannten Teams sind in den Playoffs, ein paar von denen sind vielleicht auch Kandidaten für den Stanley Cup. Wer es wirklich ist, das entscheidet, und das sollte euch klar sein da draußen, Leute, ausschließlich das ab jetzt immer auch in diesem Format, auch in der Zukunft, regelmäßig stattfindende Power-Ranking von Konstantin Eckner.
Ganz genau, das ist das Einzige. Das ist Power-Ranking of Note. Es ist natürlich auch da nicht identisch zur Jahresabschlusstabelle, also zur Tabelle der Regular Season, wo die Winnipeg-Jets am Ende ganz oben standen, sondern auf Position 1 des Power-Rankings, aktuell etwas überraschend vielleicht für manche, Edmonton Oilers haben zuletzt einige Spiele in Folge gewonnen, Connor McDavid nach seiner Verletzung zurück und bei den Expected Goals, um ein bisschen nerdig zu werden, beste Differenz. Also nach einigen Modellen, die Edmonton Oilers, obwohl sie in der Tabelle nicht so gut dastehen, mein Favorit momentan auf den Stanley Cup Sieg. Position 2, Tampa Bay Lightning, weil die haben Nikita Kucherov zum Beispiel als Puck-Besten der gesamten Liga, also Tore plus Assists. Winnipeg Jets sind auf 3, Connor Hellebuck, bester Goalie momentan, sehr stabile Defensive. Und dann die weiteren Positionen unter den Top 10. Vegas Golden Knights auf 4, LA Kings auf 5, Colorado Avalanche auf 6, Toronto Maple Leafs auf 7.
Wie bitte? Jetzt erst? Ja. Skandal.
Washington Capitals auf 8. Die haben zuletzt wenig gewonnen. Da ging es nur noch um diesen Ovechkin-Rekord. Die Dallas Stars sind auf 9 und die Florida Panthers sind auf 10. Und das wäre das Power-Ranking jetzt vor Beginn der Playoffs der NHL.
Wir werden es durchprüfen und wir werden auf jeden Fall drauf schauen, wie viel Ahnung du wirklich hast, Konstantin. Aber ich kann dir schon mal so viel mitgeben und das gilt auch für alle da draußen. Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar dafür, dass wir dieses Format machen, weil es hilft, ein kleines bisschen reinzukommen. Denn jetzt geht langsam die Phase los, in der es crunchy wird und in der wir euch natürlich auch wieder in diesem Format begleiten werden und euch jede Woche bei What the Puck darüber informieren, was in dieser Liga los ist. Deswegen danke, Konstantin, bis hier. Ab jetzt wird's ernst. Irgendwann gibt's einen Gewinner. Ihr seid dabei. Wenn ihr immer dran bleibt, hier bei What the Puck. Bis nächste Woche.